So, vielen Dank. Ich habe einen Text ausgesucht aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 20 bis 22. Über den wird nicht so oft gepredigt bei Taufe, obwohl es um Taufe geht, weil der ist ein bisschen kompliziert. Aber ich habe eine deutsche Übersetzung zumindest gefunden, die ich finde sehr gelungen ist. Und in diesem Text ist ein wichtiger Aspekt drin für die Taufe. In der Taufe bekennen wir ja das neue Leben in Jesus Christus. Wir feiern es, wir bekennen es, wir machen es auch fest, dass das so ist, dass man zu Jesus gehört. Aber hört mal auf Petrus, er hat noch einen ganz anderen wichtigen Aspekt da drin. Da heißt es 1. Petrus 3. Damals, in den Tagen Noahs, hatte Gott in seiner Geduld mit dem Gericht gewartet, bis die Arche gebaut war. Doch als dann die Flut kam, wurden nur wenige, nicht mehr als 8 Personen, in der Arche durch das Wasser hindurchgetragen und gerettet. Das Wasser von damals war ein Gegenstück zum Wasser der Taufe und dieses Wasser rettet euch jetzt. Denn bei der Taufe geht es nicht um etwas Äußeres, das Abwaschen von körperlichem Schmutz. Sich taufen zu lassen bedeutet vielmehr, Gott um ein reines Gewissen zu bitten. Und dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und Gewalten unterstellt sind. Amen. Petrus beginnt mit den Tagen Noahs und der Geschichte der Sintflut. Eine uralte Geschichte, ganz am Anfang der Bibel. Was war damals los? Nur mal kurz zur Erinnerung. Ja, Gott hatte den Menschen gut geschaffen, dann haben sie sich aber von ihm gelöst. Und das Problem war, jede Menge Böses trat durch die Menschen in die Welt. Der erste Mord, Kain und Abel, dieser größenwahnsinnige Turmbau zu Babel. Und dann kommt diese große Flut von Gott geschickt, wie so eine Art Reset. Das Leben wird quasi nochmal ausgelöscht, bis auf die Tiere da, die in die Arche passten, und die Familie des Noah, weil die waren wenigstens noch so einigermaßen gerecht. Das waren Leute, die auf Gott hören wollten, im Gegensatz zum Rest der Welt damals. Ja. Aber das Ganze gelingt, also diese Familie überlebt, aber schon direkt danach, als sie aus der Arche aussteigen, lesen wir davon, dass Noah, ja, dem Alkohol verfällt, ja, seinen Sohn verflucht und man merkt so, okay, das Problem kann durch äußere Sachen nicht gelöst werden. Das Problem ist tief im Herzen des Menschen, ja, und es ging alles wieder von vorne los. Was hat jetzt die Geschichte der Sintflut mit der Taufe im Neuen Testament gemeinsam? Nennt mir doch ruhig mal ein paar Stichworte.
Wasser,
genau. Sintflut, Wasser, ja. Taufe, Wasser. Sehr gut. Taufe, noch was vielleicht? Rettung, richtig. Noah und seine Familie durch die Arche gerettet. Hier die Taufe als Rettung, genau. Sehr gut. Also, super. Ihr seid total fit, ne? Bei der Arche ging es ja auch um einen Neustart, einen Neuanfang. Aber wir lesen hier, das war nur ein Abbild, sozusagen ein Teaser oder eine Vorschattung, sagt man auch, auf das, was dann in der Taufe geschehen ist. Weil der große Unterschied ist ja aber auch, in dieser Geschichte der Sintflut wird deutlich, so wurde die Sünde, also dass dieses Böse auch im Menschen, so wurde es nicht besiegt. Ja? Aber in der Taufe, was haben wir gelernt im Taufkurs? Sterben mit Jesus, begraben werden mit Jesus, auferstehen mit Jesus. Römer 6.
Ja.
Da heißt es dann auch, wer gestorben ist, ist frei geworden von der Sünde. Es findet ein Herrschaftswechsel statt. Jesus darf jetzt unser Herr sein. Und das bedeutet, wir sind von dieser Macht der Sünde befreit. Bedeutet nicht, dass wir nie mehr sündigen oder dass wir perfekte Menschen sind. Das bedeutet es nicht. Schön wär's, ja. Nein, sondern so einfach ist es nicht. Aber die Macht der Sünde ist besiegt. Unser Status hat gewechselt. Wenn wir vor dem Spiegel stehen, ja, dann sehen wir im Spiegel einen von Gott berufenen und geheiligten Menschen. Dann sehen wir einen Heiligen.
Ja.
Weil Gott uns so sieht. Wir sehen natürlich auch den unperfekten Menschen. Wir sehen aber keine Sünder, sondern wir sehen einen Heiligen, der noch sündigt. Ja. Denn die Macht der Sünde ist gebrochen. Deshalb ist die neutestamentliche Taufe schon also etwas viel radikaleres und tieferes als jetzt diese Sintflut. Aber das war der Vorläufer. Was hilft denn dabei, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin in meinem neuen Leben angelangt, ich habe das festgemacht, bin ein neuer Mensch, schau im Spiegel, was hilft mir denn auch so zu leben? Also eine Sache, ein Heiliger zu sein, eine andere Sache ist auch als Heiliger zu leben. Da hilft uns unter anderem unser Gewissen. Das Wasser von damals, hieß es im Text, war das Gegenstück zum Wasser der Taufe und dieses Wasser rettet euch jetzt. Denn bei der Taufe ging es nicht um etwas Äußeres, wir nehmen ja keine Shampoo-Flasche mit ins Taufbecken gleich, ja, um das Abwaschen von körperlichen Lust sich taufen zu lassen, bedeutet vielmehr, Gott um ein neues, reines Gewissen zu bitten. Ein reines Gewissen. Vielleicht hast du auch zu Hause einen Schreibtisch. Ich habe einen Schreibtisch. Wenn ich jetzt, also meistens mache ich das dann auch mehr oder weniger so, aber die Idee ist schon mal sehr gut. Wenn ich jetzt etwas Neues machen will, zum Beispiel ein neues Projekt oder etwas Kreatives, zum Beispiel eine Predigt vorbereiten, dann ist es schon hilfreich, wenn ich diese ganzen Ablagestapel und Kabel und was da so alles auf dem Schreibtisch wegmache, ja, nur ein Blatt Papier und nur ein Stift, damit das Neue so richtig kommen kann, nicht abgelenkt wird von den ganzen Sachen, was da so noch rumliegt. Ja. Tabula rasa, lateinisch, vielleicht kennt ihr das. Ich mache reinen Tisch. Deutsche sagen, ich mache reinen Tisch. Das heißt, ich mache einen klaren Cut, ich mache einen Neuanfang. Es kommt alles weg, damit das Neue kommen kann. Ja. Das ist die große Chance der Taufe. Ein reines Gewissen. Unser Gewissen ist ja so eine Art innere Stimme, die uns sagt, was richtig und was falsch ist. Unser Gewissen ist wie ein Kompass unserer Werte, der uns so ein bisschen hilft, gut durchs Leben zu kommen. Dieses Gewissen ist aber oft auch falsch geprägt worden. Ja? Da gibt es zum Beispiel jemand, der setzt sich selber immer unter Druck, wenn die Sachen nicht hundertprozentig laufen. Ne? Sein Gewissen sagt ihm, das ist noch nicht gut genug. Dabei gehen für die meisten Dinge im Leben 80% reicht völlig aus. Du musst nicht immer 100% sagen. 100% ist viel zu anstrengend. Ja. 80%, also gut, im Atomkraftwerk wollen wir mehr als 80%, aber sonst reicht 80%. Ja. Kann man sogar erforschen. Ja, aber dieses perfektionistische Gewissen sagt, nein, es muss alles ganz korrekt sein. Und der Mensch gerät unter Druck und wird vielleicht sogar noch krank. Oder bei jemand anders, da schlägt das Wissen viel zu spät an. Ja? Hat vielleicht in seiner Familie gelernt, dass Lügen dann okay ist, wenn man dadurch einen persönlichen Vorteil bekommt. Und so fällt ihm manchmal gar nicht auf, dass nicht die Wahrheit zu sagen keine gute Sache ist und Vertrauen aufbaut. Und irgendwann, wenn er dann erwischt wird oder so, ja, dann kriegt er ein schlechtes Gewissen. Dieses Gewissen schlägt zu spät an. Ja? Beim einen schlägt zu früh an, beim anderen schlägt zu spät an. Das Gewissen muss quasi auch einen Neustart bekommen. Und das kriegt es. Das kriegt es, wenn wir uns Ja, wenn wir Gottes Wort lesen, neu geboren sind, neu aufnehmen können, tabula rasa, es kann neu geprägt werden, die alten Lebenslügen raus, die neuen Wahrheiten Gottes rein. Und dann dürfen wir dieses reine Gewissen haben. Auch dadurch, dass natürlich das Alte wirklich vergangen ist, dass die Schuld vergeben ist. Ja? Wir häufen ja alle Schuld auf. Und ich finde es manchmal so faszinierend, dass es, da Menschen begehen ein Verbrechen, sie werden nicht erwischt und dann irgendwann nach 10 Jahren oder so stellen sie sich auf einmal der Polizei. Warum? Weil sie konnten dann nicht leben. Immer wieder hat es an ihnen genagt und sie sagen, ich muss das wieder gerade biegen, ich kann so nicht leben. Sie sind nicht glücklich geworden. Vielleicht sind sie reich geworden, aber nicht glücklich dadurch. Und dann gehen sie zur Polizei. Und andere, die auch die Stimme ihres Gewissens hören, die versuchen es dann mit Alkohol oder Drogen oder sonst was oder Ablenkung zu betäuben, damit es diese Schuld und das, was da im Gewissen ist, nicht ständig schreit. Aber in der Taufe machen wir einen Neuanfang und das betrifft auch dieses Gewissen, dass es wieder rein sein darf. Und ein reines Gewissen hat eine enorme Kraft. Wenn wir mit einem reinen Gewissen leben können, ich weiß nicht, ob es irgendetwas Wertvolleres im Leben gibt als ein reines Gewissen. Kurz vorher sagt der Petrus, habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu schanden werden. Petrus schrieb an Gemeinden, die viel Verfolgung erlebt haben. Er sagt, wenn du ein reines Gewissen hast, weil du gute Dinge tust, ja, dann müssen die ein Problem, die dich verfolgen, die müssen ein schlechtes Gewissen, weil man gute Menschen eigentlich nicht verfolgt oder ins Gefängnis steckt oder so, schadet man letzten Endes der Gesellschaft. Die kriegen dann immer ein schlechtes Gewissen. Ihr sollt ein gutes Gewissen haben. In 1. Timotheus 1 ist noch krasser, die Hauptsumme aller Unterweisung, die Quintessenz, ja, die Hauptsumme, das Wichtigste aller Unterweisung ist Liebe aus seinem Herzen und aus gutem Gewissen. Ja. So wichtig ist ein gutes Gewissen. Schuld ist vergeben durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Vergangenheit ist Vergangenheit. Und das ist auch das Schöne, wenn ihr getauft seid, dass ihr eine klare Zuordnung habt. Was ist alt, was ist neu? Alt ist all das, was schiefgelaufen ist. Alt ist all das, wo Schuld geschehen ist, an uns selbst, durch uns selbst. Das ist alles alt und es ist Vergangenheit. Das Neue ist gekommen. Mit Jesus gestorben, mit Jesus begraben. Das kann auch eine Hilfe sein, wenn Stimmen aus der Vergangenheit oder Erlebnisse uns wieder belasten wollen. Und genau an diesem Punkt führt Jesus uns auch noch weiter. Wenn Taufe wirklich ein Neuanfang ist, ein Sterben, begraben werden und auferstehen mit Jesus, dann kommen wir zu dem, was Petrus als die eigentliche Kraft dieses neuen Lebens beschreibt, die Kraft der Auferstehung. Was hat denn jetzt die Auferstehung mit der Taufe zu tun? 1. Petrus 3 nochmal. Dass die Taufe uns rettet, verdanken wir der Auferstehung von Jesus Christus, der jetzt, nachdem er in den Himmel gegangen ist, auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dem die Engel und alle Mächte und alle Gewalten unterstellt sind. Was ist los mit Petrus? Wollt ihr einfach einen Lobpreis machen, wo er schreibt? Warum schreibt er jetzt diese großen Worte über Jesus in Zusammenhang mit der Taufe? Weil die Taufe und das, was da passiert ist, was viel Größeres ist als nur ein psychologischer Trick, um das Gewissen zu entlasten. Ja? Könnte man ja auch denken, so machen die Leute das oder deswegen lassen sie sich taufen. Sie wollen das mit schlechtes Gewissen loswerden, ihre Schuld. Das ist so eine psychologische Sache. Nein, hier geht es um viel mehr als um menschliche Gewissensentlastung. Nach dem Motto, sprich es dir doch mal von der Seele. Hier geht es um die Auferstehung Jesu von den Toten. Das Neue, was mit ihm angebrochen ist. Erinnert ihr euch an die Jahreslosung? Siehe, ich mache alles neu. Jesus war der Prototyp des Neuen. Er ist der Prototyp, er ist der Erste. Wir sind die, die sich da quasi anschließen und auch neu werden dürfen. Unser Gewissen darf sich neu prägen lassen. Es hat direkt damit zu tun, dass alles neu wird. Und zwar durch den ganz Großen, durch den Auferstandenen, durch den, der zur Rechten Gottes sitzt, der aufgefahren ist in den Himmel, dem die Engel untertan sind, der über die Gewaltigen herrscht und dem die Mächte gehorchen müssen. Und genau deshalb endet Petrus nicht bei uns, sondern bei Christus. Die Taufe ist kein menschlicher Versuch, unser Gewissen zu beruhigen. Sie ist Teilhabe am Leben des auferstandenen Christus. Weil er lebt, kann Neues beginnen. Weil er erhöht ist, darf unser Gewissen neu geprägt werden. Weil er herrscht, hat das Alte keine Macht mehr über uns. An ihm bekommen wir Anteil. Mit ihm machen wir uns eins. In seinem Namen lassen wir uns taufen. Weil er neu ist, dürfen wir neu denken. Dürfen wir neu fühlen. Dürfen wir neu werden. Weil er der Neue ist, dürfen wir die Neuen sein. Das Alte ist begraben, das Neue steht auf. In Jesus, in der Taufe und damit in uns. Amen.
Amen.
Lass uns noch danken. Jesus, danke für das neue Leben. Danke für diese neue Chance. Danke für ein reines Gewissen, dass wir das jetzt haben dürfen. Alles, was geschehen ist und was noch geschieht, dürfen wir bei dir abgeben, dürfen dein Kreuz immer neu in Anspruch für uns nehmen. Danke, schenk das aus dieser Kraft des neuen Gewissens ganz neue Ideen, neue Gefühle, neue Taten folgen. Danke, dass wir jetzt von dir geführt werden, nicht mehr von irgendwas, was uns geprägt hat. Wir danken dir, dass du der Neue bist und wir neu in dir sein dürfen. Amen.
Amen.